Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Gast im Büchermarkt ist heute die vielfach ausgezeichnete Autorin und Zeichnerin Nora Krug. Wir werden über ihre drei Bücher sprechen: Heimat, Über Tyrannei und Im Krieg. Alle drei Bücher verbinden die Themen Krieg und tyrannische Systeme. Es begrüßt sie Ute Wegmann. Nora Krug, geboren 1977 in Karlsruhe, studierte Bühnenbild, Dokumentarfilm und Illustration in Liverpool, Berlin und New York. In New York ist sie geblieben, lehrt dort als Professorin für Illustration an der Parsons School of Design. Nora Krug, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ist New York Ihre zweite Heimat?
Ja, würde ich sagen. Es ist meine Wahlheimat. Meine richtige Heimat ist immer noch Deutschland. Aber New York bezeichne ich als mein Zuhause.
Ihr Buch Heimat ist ja vor allem aus dem Gefühl des Heimwehs und des Vermissens entstanden, so schreiben Sie. Was war denn zuerst da? Eine Suche nach den Wurzeln, die einen ja irgendwann im Leben immer mal ereilt, oder tatsächlich das Heimweh?
Naja, es ist eben so, dass wenn man ins Ausland geht, dass man dann auch sehr stark mit der eigenen Kultur konfrontiert wird. Ich glaube, wenn man in seinem eigenen Land lebt, ist einem oft nicht bewusst, wie tief man doch durch die Kultur und Geschichte dieses Landes beeinflusst ist. Und so richtig bewusst ist mir das dann erst geworden, nachdem ich schon einige Zeit auch in New York gelebt hatte. Und dort habe ich dann auch gemerkt, dass ich in den USA nicht nur Repräsentantin meiner selbst bin, sondern eben auch meiner Kultur und meines Landes und dadurch auch der Geschichte meines Landes und dass ich mich auch nochmal mit dieser Geschichte intensiver auseinandersetzen muss.
Der Untertitel Ihres Buches verrät ja, dass es viel mehr ist als eben eine Auseinandersetzung mit einem Ort, einem Raum oder den Erinnerungsstücken, die man damit verbindet, wie den Wald, das Schwarzbrot, den Uralleskleber und vieles mehr. Der Untertitel Ein deutsches Familienalbum verweist auf die Familiengeschichte, die aufgeblättert wird. Und eine deutsche Familiengeschichte des 20. Jahrhunderts bedeutet immer eine Konfrontation und Auseinandersetzung mit Faschismus. Das haben Sie gemacht, sich konfrontiert, sowohl mit der Familie Ihres Vaters als auch mit der Ihrer Mutter und mit Ihrem Heimatort. Hat sich das so nach und nach entwickelt oder war das Ihnen von Anfang an ganz bewusst, dass es wirklich um alles das gehen wird?
In erster Linie wollte ich mich dieser Familiengeschichte widmen, weil ich gemerkt habe, dass die Auseinandersetzung, die ich mit dem Krieg und dem Holocaust hatte, auch als Teenagerin in der Schule, auf rein kollektiver Ebene stattgefunden hatte. Also dass eine institutionelle Aufarbeitung war, was ja sehr wichtig ist. Habe aber dabei ganz vergessen, dass ich diese Geschichte gar nicht individuell aufgearbeitet habe. Und das ist mir dann auch erst klar geworden durch bestimmte Begegnungen in New York, eine Stadt, die ja sehr jüdisch auch geprägt ist, durch Vorurteile, die ich immer wieder gehört habe. Und da war ich mir von Anfang an bewusst, dass ich in erster Linie die Geschichte meiner Familie konfrontieren muss, also Fragen stellen muss, die ich nie hatte fragen können zuvor. Also meine Großeltern vor allem, die schon alle gestorben waren, als ich 8 war. Danach, was sie unter dem Naziregime getan haben. Das war der erste Beweggrund. Und bei der Arbeit habe ich dann immer mehr gemerkt, dass es hier nicht nur um die Vergangenheit geht, sondern auch darum, wie ich in der Jetztzeit mit dieser Vergangenheit lebe und mit dieser Schuld, die wir eigentlich alle, glaube ich, noch immer in uns tragen und was das heute bedeutet, Deutsche zu sein.
Ich war überrascht zu lesen, dass Sie, weil Sie sind immerhin 20 Jahre jünger als ich, ebenfalls mit diesem Gefühl der Scham, also dieser kollektiven Schuld, ausgestattet waren. Bestimmte denn dieses Gefühl Ihr Verhältnis zu Deutschland?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es bestimmt war dadurch. Es ist was, womit ich schon auch früh konfrontiert wurde, weil unser Garten, also der Garten des Hauses meiner Eltern, direkt an einem US-Militärflughafen, Flugplatz lag. Das heißt, ich habe ganz früh schon diese amerikanische Präsenz gespürt, habe auch die Flugzeuge gehört, die dann zum Teil ganz dicht auch über unseren Häusern hinweggeflogen sind. Da war mir schon sehr früh klar, dass hier fremde Mächte sind, die darauf aufpassen, dass wir nicht wieder diese Fehler begehen, die wir einmal begangen hatten. Also es war schon so eine Präsenz in meinem Leben, wobei ich natürlich nicht viel darüber wusste als Kind. Und in der Schule war die Aufarbeitung natürlich sehr, sehr intensiv und gründlich bei uns, auch in den 80er Jahren. und 90ern und durch das Weggehen, aber dann, also ich habe auch 3 Jahre in England gewohnt vorher, hatte auch an verschiedenen Schüleraustauschprogrammen teilgenommen und immer wieder wurde ich als Deutsche eben im Ausland auch mit dieser Vergangenheit konfrontiert, durch unangenehme Begegnungen, durch Witze, die gemacht wurden, und daher habe ich das schon auch als sehr persönlich wahrgenommen.
Sprechen wir über die Gestaltung. Heimat ist ja ein großformatiges Buch, ein Comic. Die Reise in die Vergangenheit bindet persönliche Postkarten, Fotos und Briefe ein, Zeitungsartikel. Die Erzählung ist handgeschrieben und so entsteht eine Art Textur aus Zeichnungen, Malerei, Comic-Panels. Also diese Auseinandersetzung mit Persönlichem, die zum gesamtgesellschaftlichen Blick in die deutsche Geschichte wird, das ist ja im Grunde eine Gratwanderung, die Ihnen aber hervorragend gelungen ist. Wie schwer war das?
Also das Format habe ich gewählt, weil ich mich auch ein bisschen distanzieren wollte von diesem strikten Panels- und Sprechblasenformat, was man ja oft in Graphic Novels hat. Das war mir einfach zu limitierend. Ich wollte auch diese historischen Fotografien und Archivmaterialien, die ich selber im Archiv fand, ganz direkt mit einbauen, weil ich den Leser damit ganz persönlich konfrontieren wollte. Also ich wollte, dass der Leser oder die Leserin das Buch aufschlägt und das Gefühl hat, man sitzt jetzt selber im Archiv und blättert diese Archivmaterialien durch. Ich habe auch viel mit ganzseitigen Illustrationen gearbeitet, dann aber auch mit kleineren comicartigen Kurzgeschichten, bei denen ich mich dann mit dem Leben meiner Verwandten beschäftigt habe. Ich habe versucht, da auch so einen roten Faden durchzuziehen, indem ich bestimmte Formate, visuelle Formate immer wieder für bestimmte Zwecke verwendet habe, durch das ganze Buch hindurch, dass so eine Art Wiedererkennungscharakter auch entsteht. Was mir wichtig war, dass das Ganze so ein bisschen wie ein visuelles Tagebuch aussieht, weil es ging in diesem Projekt ja ganz stark um meine Suche und den Suchprozess. Also es ging nicht so sehr darum, was ich herausbekommen habe, sondern wie es mir bei der Suche erging. Und dieses Unmittelbare und Persönliche und Tagebuchhafte wollte ich dann dadurch zum Ausdruck bringen. Habe auch oft über die Frage von Erinnerung nachgedacht, dass Erinnerung sehr fragmentarisch ist, aber mit so einer inneren Logik auch funktioniert. Und das wollte ich auch in diesem collagehaften Stil repräsentiert sehen.
Sie haben ja sich auf eine intensive Recherche begeben, also wirklich viel Material zusammengetragen auf dieser Suche nach den wahren Begebenheiten. Fragen gestellt wie, wo war denn zum Beispiel der Großvater in der Reichskristallnacht, als die Synagoge brannte? Das ist so ein Aspekt. Ich hatte aber den Eindruck, dass es noch um einen zweiten Aspekt geht. Oder welche Rolle spielte dieser Aspekt? Ihre Mutter ist Jahrgang 1946. Ging es Ihnen auch darum, um diese Kriegskindergeneration und darum zu zeigen, inwieweit sich einfach dieses Schweigen auch fortsetzt in jedes Mal in eine neue Generation, dass man es einfach immer weiterträgt, wenn man es nicht aufbricht?
Ja, also in all meinen Arbeiten geht es eigentlich um das Thema Krieg, aber bei Heimat vor allem darum, wie wir mit Erinnerung von Krieg umgehen. Und das heißt eben nicht nur die Geschichten, die existieren und erzählt werden und immer wieder neu erzählt werden und dadurch vielleicht auch neu erfunden werden über Generationen, sondern auch die Geschichten, die ausbleiben, also die Lehre, die besteht und was es dann bedeutet, mit dieser Lehre aufzuwachsen. Für mich persönlich hat sich durch dieses Nichtwissen auch so ein paralysierendes Schweigen in mancher Hinsicht ergeben. Und was bedeutet das für die Deutschen über Generationen hinweg? Weil die eigene Identität wird ja ganz oft auch durch die eigene Geschichte geprägt. Die Geschichten, die man einander erzählt über Generationen hinweg, wer der Großvater war, wer der Urgroßvater war, was die Großmutter gemacht hat. Und was passiert mit einem Land, wenn es diese Geschichten nicht gibt? Wie identifiziert man sich dann? Genauso auch die Identifikation mit Kultur. Das ist auch ein Thema, was mir ganz wichtig war durch das Buch hindurch. Was tut man, wenn man in einem Land nicht Erinnerungen, Gegenstände, Objekte, Situationen, Landschaften, die man eigentlich liebt oder lieben können sollte, nicht feiern darf, weil die Nazis diese Themen, Objekte, Landschaften, Musik missbraucht hat für ihre eigenen Zwecke? Was macht das für ein Volk, wenn wir diese Kultur nicht uns wieder zu eigen machen können und auch feiern können?
Ja, besonders im Liedgut zeigt sich das ja ganz deutlich. Betrachten wir nochmal das Buch von außen. Das Cover zeigt eine junge Frau in Rückenansicht, auf einen Stock gestützt, auf einer Anhöhe stehend, mit Blick auf eine scheinbar idyllische, hügelige Landschaft. Wäre da nicht das brennende Flugzeug im Anflug? Kein Nebel, sondern freie Sicht, aber keine sehr weite. Und dennoch, das Bild ist auch eine Anlehnung an Caspar David Friedrich, der Wanderer über dem Nebelmeer. Stimmt das? Und inwieweit spielen klassische Kunstwerke eine Rolle in ihrer Bildgestaltung?
Ja, ist ganz klar eine Anspielung an Caspar David Friedrich. Für mich hatte diese Szene oder dieses Gemälde eigentlich einen symbolhaften Charakter, nämlich dieser Blick von hinten auf eine distanzierte Sicht. Also im Buch geht es ja darum, dass ich als jemand einer weiteren Generation, die sich nicht mehr in Deutschland befindet, also auf einem anderen Kontinent, zurückblickt. Also es geht um den Blick zurück. Dieses Zurückblicken, während man aber nur von hinten gesehen wird, ist ein Bildmotiv, was ich ganz oft wiederholt habe, auch durch das Buch hindurch. Mir dann auch immer die Frage gestellt habe, warum interessieren wir uns als Deutsche so sehr für dieses Motiv? Ich bin auch im Laufe der Recherche für dieses Buch ganz oft auf Flohmärkten in Deutschland unterwegs gewesen und habe alte Fotos gesammelt und gesichtet, weil mir wichtig war, herauszubekommen, was sind eigentlich die Themen und die Motive, die Deutsche über die Jahrzehnte hinweg fotografiert haben und was sagt es über uns und unseren Nationalcharakter, also was ist uns wichtig? Und ganz oft fand ich dabei diese Szenen, die Landschaftsbilder, Menschen, die auf Landschaften blicken und von hinten aufgenommen wurden. Und ich fand das faszinierend, weil ich mir überlegt habe, warum gerade dieses Motiv? Ist das unsere kollektive Erinnerung an Caspar David Friedrich und die Wichtigkeit dieser Zeitepoche, die vielleicht immer noch unsere Kultur heute prägt? Für mich hat das aber auch einen sehr persönlichen Charakter gehabt, weil es in diesem Buch darum geht, dass ich aus der Gegenwart in die Vergangenheit blicke, aus der Distanz zurück nach Europa und gleichzeitig aber auch das Gefühl habe, von hinten beobachtet zu werden. Weil als Deutscher und als Deutsche ist man ja immer wieder auch in dieser Situation, wo man, also die ganze Welt schaut praktisch auf uns, wenn es neonazistische Vorfälle gibt in Deutschland, machen sich alle Sorgen. Also wir sind ja immer noch nicht fertig mit der Vergangenheitsbewältigung und jeden Schritt, den wir diesbezüglich unternehmen, der wird auch geprüft und beobachtet von außen.
Jedenfalls, es gelingt es Ihnen, aus jeder Theorie etwas Nahbares zu machen. Die Geschichte lebt in Ihrem Buch und nur so, denke ich, können wir Geschichte verstehen. Am Beispiel des Einzelnen gepaart mit Empathie und ja, mit der Erkenntnis, dass alles Unausgesprochene von Generation zu Generation weitergegeben wird und letztlich in den Menschen weiterarbeitet und in den Menschen auch gegen die Menschen arbeitet. Das Buch ist auch eine Art Familienaufstellung. Ich empfehle es jedenfalls unbedingt auch als Familienlektüre. Ich weiß gar nicht, habe ich das gelesen, dass das Schullektüre geworden ist jetzt in Deutschland?
Ja, genau. Heimat und auch über Tyrannei sind Schullektüre. Und es freut mich natürlich sehr, weil ich hoffe, dass auch jüngere Generationen sich durch dieses bebilderte Buch nochmal ganz anders mit dem Thema Zweiter Weltkrieg auseinandersetzen können.
Über Tyrannei, 20 Lektionen über den Widerstand. Der Autor Timothy Snyder ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Yale University. Er schrieb diese Lektionen, die eine Anleitung zu täglichem politischem Handeln sind, im Jahr 2017. Ich möchte ein paar Titelbeispiele nennen: Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam, übernimm Verantwortung für das Antlitz der Welt, verteidige Institutionen, sei freundlich zu unserer Sprache. Snyder führt diese Lektion aus, bezieht sich nicht nur auf den Faschismus, sondern auf jede Art von politischem System, das zur Unfreiheit der Bürger führt. Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit, so zitiert er Wendell Phillips, ein Kämpfer gegen die Sklaverei, ein US-amerikanischer Politiker des 19. Jahrhunderts. Sie, Nora Krug, machen diese Thesen greifbar, nahbar, indem sie die Menschen und das Menschliche zeigen, auch hier in Form von Fotos, Zeichnungen oder Comic-Passagen. Das Buch ist eine Aufforderung zum Mut und zum Zeichensetzen und aus jeder Art von Schweigen und Mitläufertum auszubrechen. Wie kamen Sie mit Timothy Snyder zusammen?
Timothy Snyder hat netterweise für mein Buch Heimat ein Zitat geschrieben gehabt. Also in Amerika bitten Verlage ja immer Autoren darum, ein Zitat zu schreiben, was dann hinten auf das Buch draufkommt. Und er war einer derjenigen, die ein Zitat geschrieben haben und war deswegen mit meiner Arbeit vertraut und sprach mich dann an und hat mich gefragt, ob ich eine visuelle Ausgabe, also eine illustrierte Ausgabe kreieren wollte von dem Buch, das er schon 2017, kurz nachdem Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden war, veröffentlicht hatte.
Welche Lektion hat Sie am meisten beschäftigt?
Es gibt so viele wichtige Lektionen in dem Buch. Also was für mich wichtig war zu lernen, war dieses Verständnis davon, dass man Widerstand sowohl im Großen als auch im Kleinen leisten kann. Also oft denken wir bei dem Wort Widerstand daran, dass es tödlich ausgehen kann oder auch, dass einem die Freiheit genommen werden würde. Das ist natürlich oft der Fall, aber es gibt eben auch ganz kleine Arten, auf die man Widerstand leisten kann. Ein Beispiel, was er nennt, ist Smalltalk und Augenkontakt, wie wichtig das ist in Gesellschaften, dass man sich auch täglich mit Menschen auseinandersetzt, verbindet auf diese Arten, auch mit Menschen, die man nicht kennt, die man auf der Straße trifft, weil das so eine Art Solidaritätsbekenntnis ist und ein Eingeständnis davon, dass man auch einander braucht in einer Gesellschaft, um zu überleben und natürlich auch in einer Demokratie.
Jedes Jahr macht man einen Gesundheitscheck. Wir sollten uns eigentlich den Demokratie- und Haltungscheck verordnen und jedes Jahr einmal Timothy Snyder mit ihren Illustrationen zur Hand nehmen und lesen. Die dritte Lektion heißt im Übrigen, hüte dich vor dem Einparteienstaat. Und somit wären wir nach der Russlandwahl Mitte März mitten in der Gegenwart angekommen und bei ihrem dritten Buch, das den Ukraine-Krieg zum Thema hat. Der Untertitel, zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Eine in Russland geborene ukrainische Journalistin und ein russischer Künstler. Mit beide bleiben anonym, waren Sie, Nora Krug, seit Ausbruch des Ukraine-Krieges per Mail im Kontakt und dokumentieren das erste Jahr, 52 Wochen auf 52 Doppelseiten. Links die Ausführungen der Ukrainerin, rechts die Ausführungen des Russen. Im Vorwort vermitteln Sie die Komplexität der Situation und auch Ihre eigene Position. Der Wahrheit verpflichtet zu sein, wollen Sie zum Handeln, zum Widerstand aufrufen und sicherlich im Sinne Snyders aus der Passivität führen. Glauben Sie, dass Bücher das bewältigen können, wirklich etwas verändern können?
Also Bücher haben sicher durch den Lauf der Geschichte Dinge verändert, so wie auch die Illustration als Medium. Ich glaube schon, dass Literatur und Bilder uns im Denken verändern können oder aufmerksam machen können. Meine Hoffnung ist es eben, dass durch diese Alltagsgeschichten und auch gerade durch die russische Perspektive es den Lesern ermöglicht wird, sich auch mit ihrer eigenen Passivität auseinanderzusetzen. Also dass sie vielleicht überlegen, tue ich vielleicht auch nicht genug gegen totalitäre Entwicklungen, gegen rechtsextreme Entwicklungen in meinem Land. Und dass man durch die Lektüre dieser zwei sehr gegensätzlichen Perspektiven auch immer wieder merkt, wie viel man eigentlich doch tun kann, wenn man nur mutig genug ist.
Die Ich-Erzählungen ziehen ja den Lesenden direkt hinein. Man ist sofort in Kiew oder in St. Petersburg. Man ist sofort inmitten der Verzweiflung. Die eine verlässt ihre Stadt, bringt die Kinder in Sicherheit nach Dänemark, begibt sich dann wieder in den Osten der Ukraine. Der andere reist aus, will nach Finnland, in die baltischen Staaten, ist konfrontiert mit den Sanktionen gegen Russland, sucht nach Möglichkeiten, wo er mit seiner Familie leben könnte. Wie haben Sie die Passagen ausgewählt und bearbeitet?
Ich habe jeden Samstag angefangen mit meinen Interviews, habe die beiden gefragt, was sie in der Vorwoche erlebt haben, worüber sie nachdenken, was sie fühlen, habe dann diese sehr fragmentarischen Antworten in einen Fließtext gebracht und dann habe ich mir überlegt, was mir jetzt am wichtigsten erscheint in diesen Antworten, was sind die essentiellen Messages sozusagen in dieser Woche und auf welchen Moment, auf welches Gefühl, welche Situation konzentriere ich mich dann als Illustratorin und dann habe ich angefangen zu skizzieren und die Zeichnung fertig zu machen. Bis Donnerstag schickte sie dann an die LA Times, in der sie ein Jahr erschien und also zwei Tage später musste ich dann mit der neuen Interviewreihe für die nächste Woche weitermachen.
Wir haben ja hier wie auch in den anderen Büchern den Text handschriftlich gesetzt und immer ein Bild auf jeder Seite. Dabei fällt auf, dass alle Gesichter oben angeschnitten sind. Man sieht keine Augen. Und auch auf dem Cover, auf dem zwei Menschen sich im Profil gegenüberstehen, läuft genau über die Augenpartie ein Querbalken mit dem Titel. Welche Bedeutung hat das?
Für mich war es ganz wichtig, dass ich so eine Art Respekthaltung einnehme, dass ich den beiden nicht zu nahe trete, vor allem der Ukrainerin, die ja in einer ganz, ganz anderen Situation war als der Russe, also deren Leben ganz konkret körperlich bedroht war. Sie musste Angst haben, bombardiert zu werden, ihre Familie zu verlieren, ihre Kollegen entführt zu sehen von den Russen, getötet zu sehen, ihr Land zerstört zu sehen. Und wenn sie mir dann von diesen sehr traumatischen Erfahrungen erzählte, wollte ich nicht ihr Gesicht dabei zeichnen. Also ich hätte es sehr banal und indiskret gefunden, ein trauriges Gesicht zu zeigen, während sie mir diese schrecklichen Dinge berichtet. Das heißt, ich habe so eine Art Distanzhaltung eingenommen und auch dadurch gehofft, dass durch diese Distanz auch eine stärkere, emotionalere Identifikation durch die Leser möglich sein würde. Also dadurch, dass man oft zum Beispiel nur die Hände der Protagonisten sieht oder auch nur das sieht, was die beiden selbst sehen, habe ich mir erhofft, dass vielleicht man als Leser sich auch mehr in diese Figuren hineinversetzen kann.
Man sieht ja vieles nur angeschnitten, also ob nun kleine Szenen oder, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, einzelne, die Hände oder so. Bedeutet das auch ein Stück weit, dass man nur einen Bruchteil dessen, was erzählt wird, ermessen kann? Oder ist das auch ein Gegenbild zu den Bildern, die wir jeden Tag im Fernsehen und auf Instagram sehen können?
Ja, genau. Also in dem Buch ging es mir nicht darum, das Kriegsverfahren darzustellen oder die Situation an der Front unbedingt, obwohl es in ein paar Bildern auch darum geht, sondern es ging mir eben um das Alltägliche, um die persönlichen Momente, um die Frage, was macht Krieg mit uns als Individuen alltäglich? Wie gehen die Menschen, die in diesem Fall die zwei sehr, sehr unterschiedlich aufgestellten Menschen, die den Krieg von zwei komplett unterschiedlichen Seiten wahrnehmen, jeweils damit um? Und was macht Krieg auch über Wochen und Monate mit uns? Also es ging mir wirklich um eine ganz, ganz persönliche Sichtweise hier.
Im Laufe der Wochen stellt sich auf beiden Seiten eine Art völlige Entwurzelung ein und die Mails erzählen von Verlusten und vom Vermissen. Und so sagt die Ukrainerin in der 44. Woche, und ich spüre, dass der Krieg mich verändert hat. Ich habe meine Familie schätzen gelernt, wie ich es zuvor noch nie getan habe. Der Krieg hat mich außerdem gelehrt, dass ganz einfache Taten Leben retten können und dass es wichtig ist, zu teilen und sich mit anderen auszutauschen. Der russische Künstler lebt zu dieser Zeit in Paris und stellt fest, was ich aus Russland mit am meisten vermisse, ist die Sprache, aber Russisch bedeutet für mich mehr als nur mein Land. Es steht auch für das Gefühl, andere Probleme zu verstehen und verstanden zu werden. Also beide stellen Veränderungen fest, negative Gefühle, die sie entwickeln, auch psychische Probleme, innere Zerrissenheit, Angst vor Entfremdung von der Familie. Was war für Sie im Laufe dieser 52 Wochen die eindrücklichste Erkenntnis?
Sehr eindrücklich war, wie unterschiedlich die beiden den Krieg wahrgenommen haben. Also dass der Überlebensdrang der Ukrainerin und der Mut wirklich im Vordergrund ihrer Geschichten standen. Also für sie ist das Berichten von der Front und das über den Krieg schreiben und die Wahrheit aufdecken das zentrale Thema und auch das, was ihr Überlebensmut gibt. Und die Art, auf die sie mit anderen in Kontakt bleiben kann. Und sie schreibt ja, wie Sie gerade selber zitiert haben, dass das für sie auch emotional ganz wichtig war, also mit anderen darüber reden zu können, was dort passiert. Und bei dem russischen Protagonisten findet diese Auseinandersetzung viel, viel verinnerlichter statt. Also er ist einfach in seinem Kopf eigentlich gefangen. Er kann kaum mit Menschen darüber sprechen, wie schrecklich er den Krieg findet, dass er gegen Putin ist, weil er niemandem vertrauen kann. Er spricht nur mit Menschen, von denen er weiß, dass sie dieselben Ansichten haben wie er selbst. Das heißt, er isoliert sich ganz stark. Und das ist ja auch genau das, was solche Regimes wie das von Putin wollen. Was mir sehr wichtig war, sowieso bei der Darstellung dieser zwei Perspektiven, war, dass es hier nicht um einen Versöhnungsversuch gehen soll, sondern genau im Gegenteil, dass durch die direkte Gegenüberstellung der zwei Perspektiven dargestellt wird, dass sie eben den Krieg komplett unterschiedlich wahrnehmen. Also dass die Ukrainerin sich da in einer sehr, sehr ernsten Lage befindet. Also man merkt es auch in Woche 3, da kann die Ukrainerin nicht schlafen aufgrund der Explosionen und des Sirenengeheuls, hat Angst, dass sie und ihre Kinder bombardiert werden. Und der Russe schreibt eben darüber, dass seine Kinder enttäuscht seien, dass sie das neue Nintendo-Spiel nicht kaufen können aufgrund der Sanktionen. Da merkt man eben schon, wie unterschiedlich hier die zwei Realitäten aussehen.
Nora Krug, alle drei Bücher verknüpfen Geschichte mit persönlichen Schicksalen. Alle drei Bücher fordern zum Handeln auf, wollen sensibilisieren, dass wir uns nicht abfinden mit Gegebenem und vor allen Dingen auch uns der Wahrheit verpflichten. Ich sage danke für Ihre Bücher und danke für Ihre Zeit, Nora Krug. Das war der Büchermarkt mit der Zeichnerin und Autorin Nora Krug. Im Anschluss hören Sie Computer und Kommunikation. Mit den besten Wünschen fürs Wochenende. Ute Wegmann.